Willkommen bei Steinzeit, liebe Zuschauer. Ich habe mich lange gefreut, ihn hier im Studio zu haben. Ich freue mich sehr auf ein Gespräch mit Christoph Hörsel. Hallo Christoph, ich danke dir, dass du zu uns ins Studio gekommen bist. Wir haben uns vor kurzem erst kennengelernt bei den Sehgesprächen und wir waren uns gleich einig, dass wir unbedingt ein Gespräch ansetzen müssen, wo wir beide uns face-to-face nochmal tiefer unterhalten können über die Themen, die wir neulich schon angesprochen haben. Wir haben uns abgesprochen vorher, dass wir das Thema Ukraine in den Fokus nehmen wollen, weil ich das im letzten Jahr auch ziemlich gut verfolgt habe. Also ich habe eigentlich alles, was ich lesen konnte, wo mir die Zeit blieb, über die Ukraine habe ich mir angeschaut und ich spüre einen gewissen Wandel in der Wahrnehmung in der Bevölkerung, dass die Lügen einfach so offensichtlich werden über diese Berichterstattung, dass sogar Lieschen und Hänschen Müller anfangen, diese Medienpropaganda wahrzunehmen und auch in Frage zu stellen. Ist das etwas, was du auch wahrnehmen kannst?
Dafür gibt es ja guten Grund. Das nehme ich natürlich genau wahr. Das richtet sich jetzt nicht nur auf die Ukraine. Grundsätzlich glaubt man den großen Medien nicht mehr, muss man einfach klar sagen. Aber in diesem einen Fall ist ja etwas passiert, auch gerade an diesem Fall, was ja vorher in der ganzen Geschichte des öffentlichen rechtlichen Rundfunks in dieser Härte nie der Fall war. Nämlich, dass ein Kontrollgremium, wie das bei der ARD eben, der Medienrat hier die Berichterstattung in Bausch und Bogen sozusagen an festgelegten Fällen krass bemängelt, wegen tatsächlicher Falschberichterstattung. Das ist so vorher noch nicht da gewesen und das ist offiziell. Das wiederum ist dann auch Teil der Berichterstattung in den Mainstream-Medien. Das lässt sich gar nicht mehr da raushalten. Das wird natürlich schnell in Vergessenheit gebracht. Man hakt auch nicht nach, das verstehe ich nicht. Aber das ist eben passiert. Ganz krass finde ich dann, dass der mir persönlich bekannte ARD-Chefredakteur meint, er muss dagegen auch noch Stellung nehmen, obwohl die Tatsachen eindeutig auf dem Tisch liegen. Das ist schon erheblich. Also es hat offenbar am Selbstbewusstsein der Redaktion nicht viel geändert. Sie sind vielleicht ein wenig vorsichtiger geworden, aber schon an der nächsten Umdrehung wird wieder gelogen und wird wieder nicht klargelegt, wer hat denn jetzt das Krankenhaus beschossen und wer ist für die Verletzung des aktuellen Waffenstillstands zuständig und leistet da das meiste. Das ist wieder faszinierend.
Also es kommt immer wieder zu so einem Limited Hangout, dass man eben sagt, ja, wir hatten da vor 4 Monaten mal einen Fehler begangen. Das war gar nicht an dem Ort, sondern an dem Ort. Es tut uns leid und der Chefredakteur oder Tagesthemenmoderator steht da vollmundig. Es tut uns leid, aber schlaue Rechercheure haben das mal nachrecherchiert. Es wurden im Jahr 2014 insgesamt 36 russische Panzerinvasionen in der Ukraine gemeldet. Also nicht einmal zufällig oder zweimal oder dreimal, sondern 36 Mal wurde gemeldet, dass die Russen jetzt mit Panzerkolonnen Richtung Kiew unterwegs sind. Und nicht ein einziges Mal hat man ein brauchbares Bild oder ein Kamerastück oder sonst irgendwas vorweisen können. Ist denen nicht klar, dass diese Lügen so dermaßen auffällig werden?
Ich glaube, das ist die Arroganz der Macht. Die halten sich für so toll und für so mächtig und für so übermächtig auch und nehmen das, was wir beiden hier unter anderem zum Beispiel machen, eben nicht ernst, dass sie meinen, die können sich das leisten.
Halten die uns für blöd einfach?
Ich glaube, darüber denken die gar nicht nach, sondern die denken nur nach, kann mir der irgendwie am, oder können mir die irgendwie am Zeuge flicken? Und dann denken die, ach, wir kommen ja meistens durch, dann machen wir das so weiter. Der Chef will es so, fertig. Nicht? Das ist ja so ein bisschen dieses gehaltsabhängige Denken. Und unter diesen Umständen muss man eben auch klar sagen, es geht ja nicht nur um die Panzerarmeen, sondern es geht grundsätzlich darum, dass immer wieder behauptet wird, Russland kämpfe mit russischen Verbänden in der Ostukraine, mit regulären Truppen. Und da kann ich nur sagen, warum hören die nicht jedenfalls der OSZE zu? Da ist ja Russland nur einer von 36 oder wie viele Staaten. Also das ist ja geradezu grotesk, was da beschuldigt wird. Und jeder weiß, es ist Mumpitz und trotzdem wird es eindeutig durch die Großmedien, die Süddeutsche Zeitung schreibt so, die FAZ schreibt so, alle lügen vor sich hin. Alle haben übrigens im Auslandsbereich gerade ihre sattsam berüchtigten Atlantikbrücke-Vertreter sitzen in den Redaktionen. Also das ist ja sowieso festgefahren. Karriere macht, wer das treibt. Insofern waren diese Veröffentlichungen sehr wertvoll. Und es ist auch toll, dass wir hier das Gespräch anfangen mit der Mediensituation. Denn die ist ja unheilbar. Die ist ja nur dadurch in irgendeiner Form tatsächlich regulierungsfähig, dass kleine, selbstausbeuterische Piraten sozusagen, wie wir hier, einfach mit Faktenwissen und mit Expertise dagegen angehen und verweisen auf die Risse im System, nicht? Wie eben die gegenläufigen OSZE-Statements dazu. Wir müssen uns klar sein, dass selbstverständlich ein Kampf wie der von den selbsternannten Volksrepubliken Donetsk und Lugansk nicht möglich ist ohne Unterstützung von außen. Natürlich unterstützt Russland, keine Frage. Aber darüber müssen wir uns ja nicht lange unterhalten, denn das, was die Ukraine bekommt, tödliche Waffen unter der Hand in Massen, so viele, dass die korrupten Generäle, die auf dem Weltmarkt verscheuern, ich habe ganze Listen davon gesehen, Angebotslisten, ja, nicht irgendwie irgendwelche Reports von irgendeinem Hintertreppenmedium, sondern die eigenen Angebote, das ist schon sehr lustig, beziehungsweise gar nicht so lustig, wenn man ukrainischer Soldat ist und muss mit wenigen Patronen in der Hand und mit gammligen Waffen in den Kampf ziehen und weiß, mein Essen kriege ich eh nicht, weil das haben die Offiziere schon verscheuert.
Es gab eine Lieferung von britischen, von englischen Armeefahrzeugen.
Ja. Ja, ja,
und genau. Die Ukrainer haben gleich erkannt, das ist alter Schrott, das können wir nicht brauchen. Die haben es bei eBay versteigert oder irgendwo angeboten im Internet.
Ja, das war das Beste, was sie damit machen konnten. Da sind sie auch nur dem Rat eines couragierten britischen Generals gefolgt, der gesagt hat, das ist ja Schrott, was wir denen geliefert haben. Und es gibt auf YouTube ein wunderbares Video. Ich meine, das führt natürlich auch nicht gerade zur Rufbesserung der NATO insgesamt. Das fällt ja auf alle zurück, sowas. Die sehen ja auch aus wie so etwas umgebaute Streichholzschachteln, diese Autos, relativ kunstlos, wie das nicht schafft, einen billigen Hügel hochzufahren und dann ist parallel ein russischer leichter Tank, der da einfach wie nichts hochfährt. Ja, sowas ist peinlich.
Es ist grotesk eigentlich, diese Situation. Was immer wieder auffällt, ist, dass die Medienberichterstattung glänzt durch Weglassung Propaganda betreibt. Also ich erinnere mich an den Vorfall von dem Gewerkschaftshaus in Odessa, war schon letztes Jahr, die Medienberichterstattung war so, es ist ein Feuer ausgebrochen, es wurde weder Täter-Opfer-Frage genau geklärt und am Schluss hieß es, die Separatisten sind weiter auf dem Vormarsch. Oder vor kurzem, es ist schon wieder ein paar Wochen her, ich glaube Anfang 2015,
ja, ganz gab es in Mariupol. Gab damals schon Lügen-Dokus sogar, ganze Dokus, die gelogen haben, da hat es mir die Schuhe ausgezogen.
Also ich erinnere mich an den Fall von Mariupol, das ist eine Stadt, die Separatisten selber quasi eingenommen hatten und dann gab es einen Angriff auf ein Krankenhaus mit sehr vielen Toten und dann wurde in unseren Medien dargestellt, dass die Separatisten dieses Krankenhaus beschossen hätten. Ja. Warum sollen die denn ein Krankenhaus beschießen in einer Stadt, in der sie selber sitzen? Ja. Ja, und das meine ich mit Weglassen von Informationen, um dadurch den Sinn komplett umzukehren.
Richtig.
Was passiert da?
Das ist auch in der Frontstadt Donetsk passiert genau das Gleiche. Ja, da werden auch die Zivilviertel beschossen. Ja, da wird einfach darauf gesetzt, dass der Tagesschau-Zuschauer weder Zeit hat, noch auch, wie soll man sagen, den Drive, also den Antrieb, da alles nachzuprüfen, was er bekommt, weil er weiß, dann komme ich ja vom Hölzken aufs Stöckskin, wie man so schön sagt, vom Hundertstel ins Tausendstel, dann habe ich keinen Feierabend mehr, wenn ich das alles nachprüfen wollte. Und dann sagt man unter den Fernsehleuten so, das versendet sich. Ja. Aber man merkt eben, etwas bleibt doch hängen, es versendet sich eben nicht mehr, die Leute sind wach geworden, nicht zuletzt immerhin, dass in zwei Fällen jedenfalls mal die interne Kritik gegriffen hat. Aber die Gesamtlage bleibt unverändert und auch jetzt gerade wieder wurde eben ein Vorort von Mariupol von der Regierungsseite beschossen. Ja. Und wieder heißt es, die Rebellen brächen ja den Waffenstillstand, obwohl das die Regierungsseite tut. Und die Regierungsseite hat noch was anderes getan, so viel zum Minsk-II-Friedensprozess. Sie haben den Status der Volksrepublik mit einem Parlamentsbeschluss durch die Rada, wie es so schön heißt, anders festgelegt, als das eigentlich verabredet und gewünscht war seitens der Volksrepubliken. Damit haben sie ein rechtliches Präzedenzgesetz dafür, dass Minsk II in diesem Fall auch nicht honoriert wird, nicht befolgt wird von Kiew. Und damit ist eigentlich klar, jetzt ist auch politisch dieser Prozess tot und wir stehen in der Ukraine vor dem Ausbruch eines größeren Krieges. Die ersten Schritte sind getan. Nicht? Wir haben 30, 50 Brüche des Waffenstillstands durch schwere Artillerie, die hätte zurückgezogen werden müssen, ist aber nicht zurückgezogen von Seiten der Kiewer Regierung. Das wurde jetzt gerade gemeldet von den Volksrepubliken. Die Volksrepubliken fahren in diesen Momenten ihre Panzer, die sie zurückgezogen haben, und ihre Artillerie wieder zurück an die Front. Und es ist klar, der Angriff geht von Kiew aus. Und das Irre ist, die können sich vollkommen sicher sein, dass das in den Westmedien nicht gemeldet wird.
Es wird sogar regelrecht gefeiert, ja. Dass zum Beispiel hat das ZDF vor kurzem gemeldet, das US-Militär fährt auf dem Rückweg vom Baltikum durch Polen durch und die Bevölkerung hat die amerikanischen Panzer begeistert gefeiert. Volksfeststimmung im ostpolnischen Bialystok hat das ZDF berichtet. Ja. Also wie wenn das ganze Volk jetzt die Befreier, die Amerikaner begrüßt, da wird nicht gefeiert, da werden Kinder in den Panzer gehievt und werden Fotos gemacht und auch nur wenige Leute. Mhm. Aber warum macht dann das ZDF so eine riesen Militärpropaganda daraus?
Unseretwegen. Da geht es schon um die Vorbereitung der Bevölkerung auf kriegerische Abenteuer in der Zukunft. Mhm. Ein Teil meiner Analyse ist längst geworden in den letzten Jahren, der politischen Analyse, dass ich einbeziehe, in welcher Richtung die Medien berichten. Da wir hier ja eine Gleichschaltungssituation und unfreie Großmedien haben eigentlich, die alle am Regierungstropf hängen, immerhin noch Mainstream-mäßig bekannt durch diese damalige sensationelle Vergatterung der Chefredakteure durch Kanzlerin Merkel im Falle Euro. Nach dem schönen Motto, ihr habt hier jetzt Verantwortung, wenn ihr da schlecht berichtet, dann kracht vielleicht unsere Währung zusammen und wir haben eine Finanzkrise wegen eurer blöden Medien. Ja? Mhm. Also das ist sozusagen die Grundlage davon. Und langsam durfte das geneigte oder nicht geneigte Publikum feststellen, das frisst sich in alle politischen Bereiche, diese Vergatterung. Das betraf gar nicht nur das Betrugsmodell Euro, ja. Das ja nichts anderes ist, als die Verleitung von nicht börsenfähigen Sparern, ihr Geld wegzugeben. Unfreiwillig natürlich, als Steuerzahler, durch die Experimente von Herrn Draghi, in der Europäischen Zentralbank, ein Goldman Sachs-Mann. Ja. Das ist Diebstahl, wird da durchgeführt.
Netter ja. Versprecher.
Ja, genau, habe ich auch gerade gedacht. Und das sind so Dinge, wo wir eben in der Ukraine sehen, gut, die Amerikaner liefern zig Humvees und weitere über 100 sollen folgen. Und da ist alles schon fertig. Auch der Geschützturm steht schon oben drauf auf diesen Großjeeps. Ich bin selber in Afghanistan mit so einem Ding mal gefahren. Die sind gefedert wie ein Rolls-Royce, kann man sich nicht vorstellen. Gerade die gepanzerten Wagen sind absolut super. Ja? Mhm. Und da braucht man nur noch die Kanone reinzusetzen. Die kommt natürlich, wird extra geliefert. Überhaupt kein Problem. Also das ist eine solche Augenwischerei, aber die Volkswehren finden dann auf dem Gefechtsfeld die Munitionskästen aus den USA und finden bei sich zu Hause im Vorgarten, weil ja Zivilgebiete auch beschossen werden, die großen Granathülsen mit den amerikanischen Aufschriften. Und das interessiert hier überhaupt niemanden, ja, dass das alles schon läuft, dass es programmiert, dass es gewünscht. Es ist offenbar die Strategie, dass man den begrenzten Krieg in der Ukraine so hoch fährt, dass jederzeit ein großer daraus werden könnte. Und natürlich wird es im Endeffekt darum gehen, dass man so viele Menschen tötet in den Volksrepubliken, dass Russland in Zweifel kommt, ob es weiterhin diese militärische Zurückhaltung üben soll. Und da kann ich nur sagen, ich warne Neugierige. Russland ist bei weitem zurückhaltender und klüger, als das in den westlichen Hauptstädten so zur Kenntnis genommen werden wird. Und nicht aus Schwäche, um das klar zu sagen, nicht aus Schwäche. Und weil ich eben gerade vor einiger Zeit mit Egon Bahr zusammensaß und es da Zweifel gab, wie denn die russische Politik gemacht wird, kann ich nur sagen, die werden ihre Atomwaffen einsetzen. Sie werden sie einsetzen, das ist offiziell erklärt, die ganze Hierarchie runter, nicht nur von Putin. Wenn Russland in einem konventionellen Krieg konventionell in existenzbedrohende Lage käme, werden die Atomwaffen eingesetzt. Und dann heißt es Gute Nacht Europa, das auf jeden Fall. Und wie George Friedman so schön sagte, die Amerikaner müssen sich keine Sorgen machen, der Krieg bleibt in Europa.
Auf George Friedman kommen wir gleich nochmal im Detail. Ja. Mich würde es nochmal interessieren, diese Glaubwürdigkeitskrise der deutschen Journalisten. Praktisches Beispiel oder konkretes Beispiel. Vor kurzem hat Putin eine Rede gehalten, da ging es um die Hintergründe, warum man die Krim quasi zurückholen musste, dass man die Leute da in einem Referendum gefragt hatte, so Heimholung, so nach dem Motto wird es bei uns gesagt. Die deutschen Journalisten haben unverfroren dem Putin falsche Aussagen in den Mund gelegt. Also ich habe beide Reden gesehen, das, was die Deutschen gesagt haben und das, was Putin wirklich gesagt haben, 1:1. Und gerade die ganz großen Alpha-Journalisten, heute Journalkommentatoren, Kleber und Konsorten, die haben offensichtlich falsche Aussagen gemacht. Das muss doch, sind die zu blöd oder dürfen die nicht anders?
Ich erinnere das ja noch aus meiner Zeit auch. Da gibt es so eine ungeschriebene Scorecard, möchte ich mal sagen, so eine Bemessungsmöglichkeit. Wie stark sind denn die Punkte, die ich mache gegen den vermeintlichen politischen Gegner. Ich stelle fest, nicht so als Kleber, meine Oberin, die Politik, das weiß er ja auch aus der Transatlantik-Verbindung.
War Washington-Chef im Studio.
Nicht also. Sowas. Die möchten ja was Bestimmtes haben. Ich liefere denen das und weiß schon, wenn ich aus der Sendung rauskomme, kriege ich einen netten Anruf von diesem und jenem Amerikaner oder aus irgendeiner Verbindung oder sowas. Oder ich werde sehr kostenpflichtig zu einem teuren Vortrag eingeladen. Tolle Sache. Also die Belohnung folgt im System auf dem Fuße in den korrupten Kanälen. Und deswegen macht man sowas, selbst wenn man wüsste, dass es möglicherweise nicht stimmt.
Denn die Versuchung ist einfach so groß.
Die Versuchung ist da und man hat ja auch irgendwie irgendeine verlogene Quelle, auf die man sich stützt. Alle stützen sich gegenseitig, ne, der Lahme, den Blinden und so weiter. Und dann läuft das. So funktioniert das intern. Damit beruhigt man sich, dass man insgesamt auf der richtigen Seite steht, dass das Kanzleramt glücklich ist, dass der Steffen Seibert im Bundespresseamt freundlich anruft und sagt, das war ja wieder eine schöne Sendung gewesen. Schöne Sendung heißt, ihr habt genauso gelogen, wie wir wollten. Ne? Mhm. Also das sind die Dinge, die man da sehen muss. Das machen sie alle und sie fühlen sich eben relativ sicher. Nicht? Wir haben die Machtsituation besprochen und nur wenn man das eben nachmisst, und deswegen sei an dieser Stelle allen Nachmessern gedankt, nicht? Die das auf den Internetseiten bewegen, dadurch kommt so ein gewisses Korrekturmoment da rein und daraus erwächst etwas, nämlich eine hohe politische Unsicherheit. Das ist der eine Punkt. Die Bundesregierung kann ihre Politik nicht mehr in sichere Bürgergehirne sozusagen verpflanzen, weil immer Fragen sind, werden wir jetzt gerade belogen? Wie stark werden wir belogen? Aus welchem Grund werden wir belogen? Und wir können auch keinem Medium mehr vertrauen, weil wir nicht wissen, in welchem Verlogenheitsgrad diese Meldung jetzt gerade stattgefunden hat und haben als Bürger, als Normalbürger nicht die Möglichkeit, das zu hinterfragen. Und dann kommt natürlich die Kriegsangst. Das merken die Bürger schon, dass hier Russland in irgendeiner Weise zackeriert wird. Die merken auch, dass Russland ja gar nicht so vordringt. Nicht? Das hat gerade Schröder so schön auf den Punkt gebracht, Gerhard Schröder, dass er eben sagt, ja, Moment mal, der Warschauer Pakt hat sich aufgelöst, die NATO aber nicht. Und die russische Macht hat sich zurückgezogen, die sowjetische Macht ist ja verfallen. Aber die NATO hat sich weiter nach Osten ausgedehnt. Also es hat sich ja tatsächlich die NATO nach Osten ausgedehnt und nicht etwa Russland Richtung Westen. Und diese Art
wie
Dinge,
es aber immer dargestellt wird.
Ja. Dargestellt wird es, dass Putin hochaggressiv sei. Ja. Ja. Und da werden dann irgendwelche hanebüchenden Sachen, dass er den Zusammenbruch der Sowjetunion bedauert. Ja, allerdings, wenn man sieht, was aus den einzelnen Staaten da unter anderem geworden ist und wie sich die Sicherheitssituation weltweit verschlechtert hat, was nicht möglich war, solange es die Sowjetunion noch gab, dann kann man dieses Bedauern verstehen. Das wird uns hier aber verkauft als eine hochaggressive Note von diesem hochaggressiven Herrn Putin. Also ich lache mich tot über dieses Verfahren. Und dann wird auch noch angedichtet, Putin wollte die baltischen Staaten überfallen oder Polen. Das ist auch so eine Nummer, wo man sagt, das ist eine reine Propagandabehauptung.
Da gibt es ja ein paar Putin so Ministerpräsidenten, die sind ganz krass gegen Putin.
Ganz krass,
Polen bei jedem ganz Mikro besonders. Hauen die da Sätze raus. Ja.
Da geht's um ganz was anderes. Die wollen einfach Geld von der NATO, die wollen Waffen von der NATO, die wollen von USA stärker mit Segnungen bedacht werden. Da geht es also um dieses innerhalb des Bündnisses, um Verteidigungskämpfe und wer ist eigentlich der Schönste, Schlauste und Schnellste. Habe ich vielleicht demnächst als Balte mal die Chance, NATO-Generalsekretär zu werden? Solche Nummern werden da. Das sind Verteilungskämpfe. Okay. Aber was diese Korruptlinge nicht begreifen, das ist, dass sie ja diese komischen, ich will mal sagen, wahrheits- und politischen Korruptionsdrehmomente betreiben auf Kosten eines existierenden Friedens. Und das Problem ist, dass ja zum Krieg machen immer nur einer gehört. Zum Frieden braucht man dann schon mehrere, mindestens zwei. Und das Problem ist auch, der Schaden tritt dann ein und er ist nicht mehr zurückzuholen. Und es ist sehr schwierig, einen begonnenen Krieg zu stoppen. Und da stelle ich einfach eine aus Korruption, aus Schwäche, aus vermeintlicher Schwäche, aber immer auch aus einer geldwerten Liebedienerei ja, heraus. Das hat ja der polnische Außenminister Sikorski sehr farbenfroh geschildert, wie das aussieht. Dass wir an der Stelle solche Kompromisse vorgeführt bekommen, mit Wahrheit, mit Anstand, mit allem, was uns hoch und heilig sein sollte, selbstverständlich mit den NATO-Prinzipien als Verteidigungsbündnis und so weiter. Und das alles auf Kosten von Steuerzahlern. Die Völker finden doch da gar nicht mehr statt, die sind doch bloß noch Verschiebemasse. Mhm. Und das finde ich besonders ekelhaft an diesem, gerade an diesem Konflikt. Und wer Russen kennt, wer mit Russen je zu tun hatte, wer sich erinnert, wie die deutschen Truppen aus dem Kessel von Stalingrad heraus durch Moskau paradiert wurden im Zweiten Weltkrieg und kaum ein Wort des Hasses zu vernehmen war in den Straßen, bei den vielen getöteten Millionen Russen. Dass in der Menschheitsgeschichte einmalig Putin kommt in der ersten Periode seiner Präsidentschaft und wirbt in Deutschland, auf deutschem Boden, um die Hand der Freundschaft der Deutschen.
Der Sieger kommt zum Verlierer.
Der Sieger kommt zum Verlierer und hat ja so einen gewaltigen Blutzoll bezahlt für seinen Sieg. Und kommt und bittet um Freundschaft. Und was ist unsere Antwort darauf? Wie gesagt, in der Menschheitsgeschichte ohne Präzedenz. Und jeder, der einmal in Russland war, ich eben auch, 2009 zum ersten Mal, spät, aber dennoch, spät, nicht zu spät, hoffe ich, erfährt eine herzliche, spontane Freundschaft aus der Bevölkerung heraus. Als Deutscher. Man wird als Deutscher angesprochen. Die Leute stellen fest, da ist ja ein Deutscher. Und die reden den freundlich an, haben mich freundlich angesprochen. Wie kommen die denn dazu, nach dieser Vergangenheit? Das hat mich unglaublich beeindruckt. Und ich hoffe, dass es uns politisch gelingt, auch nur einen Hauch von dem zurückzugeben, was wir bekommen haben von Russland, insbesondere eben seit dem Niedergang der Sowjetunion. Und da habe ich Befürchtungen.
Ich möchte noch auf ein spezielles Stichwort kommen, und zwar die verlogene Medienberichterstattung, die Betroffenheitsnummer, die gerade im Fall Nemtsov stattgefunden hat. Nemtsov war ein Oppositionspolitiker, meines Wissens nach relativ abgemeldet. Er war in den 90er Jahren unter Jelzin Ministerpräsident. Jelzin wurde abgelöst, Nemtsov kam ins zweite Glied zurück, hat nicht mehr viel Bedeutung gehabt. Ist jetzt tot wahrscheinlich nützlicher wie lebendig, und man hat, ohne da die Ermittlungsergebnisse abzuwarten, die ganze Nummer dem Putin in die Schuhe geschoben. Mit einer Vehemenz und mit einer brachialen Gewalt, wie ich es also selten erlebt habe.
Ja, ich könnte nur sagen, MH17-Verfahren. Nicht? Wir wissen sofort, wer der Schuldige war.
Genau, interessanter Vergleich. Ja. Also was soll damit gemacht werden, mit dem Mordfall Nemtsov, quasi die Unruhe in der russischen Bevölkerung anzustacheln, dass man den Maidan auf den Roten Platz bringt und dann, dass Putin innenpolitisch unter Druck kommt?
Also der Druck ist ja sowieso das große Ziel. Das ist auch relativ ernst, weil eben geschäftlich, es gibt in Russland so eine aufstrebende junge Klasse, die werden von den etwas älteren Russen auch gern die Liberalen genannt. Das sind eigentlich Wirtschaftsliberale. Das sind große Selbstbereicherer. Denen fehlen bestimmte soziale Gedanken, und unter Umständen ausverkauft man auch mal, so wie Chodorkowski das gemacht hat, so wie es auch Nemtsov betrieben hat, russische Interessen an einen gut bezahlenden Westen. Das ist die Geschichte. Was wir hier im Westen natürlich gerne übersehen haben bei allem ist, vollkommen richtig gesagt, Nemtsov war erfolglos. Er war in einem Provinzparlament Abgeordneter. Das wäre so, als würde man hier jemanden zum nationalen Freiheitskämpfer gegen Frau Merkel stilisieren, der irgendwo, ich will mal sagen, im niedersächsischen Landtag vor sich hingammelt. Ja. Das ist also nicht so wahnsinnig interessant politisch. Ich kann den Mann persönlich nur über meinen, das mache ich normalerweise selten, aber hier ist es einfach so, ich fand den sehr charmant, diesen Kerl. Ich fand den auch nett. Ich fand auch das gar nicht so dumm, was der gesagt hat. Aber er war eben politisch nicht erfolgreich. Und was mich dazu bringt, den skeptisch zu sehen, ist, wenn er in dieser Form dem aggressiven Westen, gerade in der Ukraine-Frage, Recht gibt, wo eindeutig der Westen nicht Recht hat. Wir dürfen da eine ganz wichtige Sache nicht vergessen. Das ukrainische Volk hat Grund, Moskau gegenüber kritisch eingestellt zu sein, an bestimmten Punkten. Es hat ja in der Vergangenheit die Aushungerung von ukrainischen Bürgern in Millionengröße gegeben, weil Stalin fand, dass die Nahrungsmittel, die die Ukraine als Kornkammer der Sowjetunion produzierte, besser in der Sowjetunion aufgehoben waren, also außerhalb der Ukraine, ja, und hat diese Nahrungsmittel da aufessen lassen, sicher nicht ohne Grund, die wurden bestimmt gebraucht, aber dass deswegen gerade auch noch Ukrainer verhungern, die aber eigentlich das Zeug liefern. Das ist natürlich für so ein Volk besonders bitter und kein Wunder, wenn da Wunden geschlagen wurden, die heute von den Rechten eben ausgenutzt wurden. Gut, so viel zu Nemzow an dieser Stelle. Tatsächlich aber nützt sein Tod Putin natürlich überhaupt nicht. Im Gegenteil, Putin hat gar keine Veranlassung.
Ja, der Mann war gar nicht da. Warum direkt vorm Kreml?
Absurd, ja. Vollkommen absurd. Das macht man dann irgendwo anders. Selbstverständlich würde man ihn irgendwo in der Ukraine unter die Räder kommen lassen. Und ich bin mir ganz sicher, dass der russische Geheimdienst das sofort könnte, wenn er das wollte, mit jedem, bei dem er das wollte, keine Frage. Aber diese Geschichte war geradezu absurd. Und dann ist eben, muss man etwas ganz anderes sehen. Im Westen wird seit einiger Zeit aufgebaut, der Multikriminelle und ja nur aus Teilbereichen seiner kriminellen Vergangenheit heraus verurteilte Khodorkovsky, der Wahlschweizer. Mhm. Der mal ein Multimilliardär war und sich jetzt mit einigen hundert Millionen sozusagen die Schweiz gerettet hat.
Das Leben ist hart, ja.
Das Leben ist wirklich hart, das ist schon bedauerlich, so ein Schicksal. Und im Prinzip hat ja Putin ihn, das weiß man nun wirklich, sogar im Westen weiß man, das ist es angekommen, hat ja Putin ihn gerade mal eben dran gehindert, die wichtigsten Goldschätze Russlands, Energie, Rohstofflager, an den Westen zu verschachern, der ja ein System gefunden hatte, ohne Steuern zu bezahlen, ohne Russland irgendwas zu bezahlen, einfach dessen Energierohstoffschätze auszubeuten, in die eigene Kasse hinein. Ein Wahnsinnssystem. Khodorkovsky hatte natürlich mitgeholfen, das zu bauen, weil er sich die Unterstützung des Westens erhoffte für diese Geschichte. Ich empfehle sehr das Buch von Timtschenko über Khodorkovsky, das hier in Deutschland verlegt ist. Mhm. Also ein Multikrimineller, der wahrscheinlich etwa 30 bis 40 Mafiamorde auf dem Gewissen hat, für die er nie angeklagt wurde und auch nicht verurteilt. Und was wir auch gerne verschweigen, ist, dass Khodorkovsky ja in Straßburg im Europäischen Gerichtshof gescheitert ist mit seiner Menschenrechtsklage. Es gibt keine Menschenrechtsverletzung im Fall Khodorkovsky. Das wird hier gerne so getan, dass das so ist. Er hat sich auch sehr mit den Zionisten eingelassen, hat deren Propagandamacht in Europa genutzt durch einen Anwalt namens Amsterdam. Sehr zwielichtige Figur. Im Prinzip aber völlig klar, Khodorkovsky ist der Wunschkandidat des Westens. Warum? Er ist unpopulär genug in Russland, also schwach. Er wird nie ein starker Führer werden. Nemzow mit einer Unterstützung hätte sowas werden können, weil er charismatisch ist und charmanter Bursch und kann die Frauen für sich einnehmen. Super Typ irgendwo. Ja? So, cool. Ja? Cool. Khodorkovsky ist kein bisschen cool. Und dann kommt der Punkt, dass der Westen sich sagt, so, wir wollen den Khodorkovsky da installieren, irgendwann mal hoffentlich, in Russland, wenn wir es kaputt genug gefahren haben und die Situation beschädigt, wirtschaftlich und so weiter, innenpolitisch aufgerieben, unsere über 600 NGOs, die jeden Tag an Putins Stuhl herumsägen und das mit zum Teil offener Finanzierung durch CIA-Frontoperationen, also schon sehr interessant. National Endowment for Democracy, NED, um das zu nennen, kann jeder googeln, welche Beträge da auch im Einzelnen gehen, an welche Organisationen, alles offen. Oder ein Großteil jedenfalls. So, und wenn wir den installieren wollen, trifft er auf Nemzow und dann hat er plötzlich einen Konkurrenten in Russland, den wir gar nicht wollen. Und es lag deshalb aus meiner Sicht viel mehr im westlichen Interesse, Nemzow verschwinden zu lassen, als ausgerechnet in Putins, der aus einer Riesenstärke, gerade wieder jetzt vor ein paar Stunden, neue Umfrage an 90% Zustimmung, davon kann jeder westliche Politiker nur träumen, das hatten die noch nie, nicht mal zum Zeitpunkt der Wahl. Und das sind sehr interessante Geschichten, wie falsch das hier dargestellt worden ist. Kein Mensch diskutiert in Russland über Nemzow oder über Khodorkovsky. Wir betreiben eine Diskussion hier über Russland, über innenpolitische russische Verhältnisse, ohne jede Bodenhaftung mit den Tatsachen in Russland.
Kommen wir mal auf eine ganz wichtige Rede, die ist jetzt in letzter Zeit sehr oft zitiert worden. Wir haben auch schon bei den C-Gesprächen darüber gesprochen. Die berühmte, berüchtigte Rede von George Friedman auf dem Council on Foreign Affairs, Chicago Council on Global Affairs, irgendwie so.
Also so etwas, ja,
Stratfor-Chef, er ist quasi Chef der Schatten-CIA und er hat in einem Satz gesagt, dass das Ziel der Amerikaner in den letzten 100 Jahren war, zu verhindern, dass Deutschland und Russland quasi eine Allianz eingehen, die deutsche Ingenieurskunst, die deutsche Schaffenskraft mit den Rohstoffen und den großen Räumen von Russland zusammen wäre eine unglaublich starke Allianz, die für Amerika eine Riesenkonkurrenz darstellen sollte.
Auch geistig eine starke Allianz. Ich kann für Russland auch nur werben, weil dort so viel Genie ist, ganz einfach. Ein wunderbares Volk, in dem eine enorme Erkenntnishöhe von Einzelnen erreicht wird, von denen wir viel lernen können.
Jetzt die Frage eigentlich. Diese Rede ist ja schon spannend genug, was er da so rausplaudert und auch quasi mit diesem Gürtel von antirussischen Staaten, die zwischen Europa, also sprich Deutschland und Russland gedrängt werden, das Baltikum, die Ukraine, die osteuropäischen Staaten und so weiter.
Polen,
alles gegen Russland und so weiter. Die Frage ist, warum wird das jetzt lanciert? Also, dass das zufällig bei YouTube landet, glaube ich nicht. Warum hat man diese Rede gerade jetzt zu diesem kritischen Zeitpunkt hinausposaunt und warum wird es bei uns, brauche ich eigentlich gar nicht fragen, warum sie bei uns nicht thematisiert wird. Der Bundestag schneidet sogar die Wagenknecht-Rede ab, wo sie darüber diskutiert haben in der Mediathek des Bundestages. Werden die 3 Minuten von der Wagenknecht sogar geschnitten, wo sie darauf Bezug nimmt. Also wundert mich nicht, aber warum ist diese Rede jetzt draußen? Was soll das?
Weil George Friedman ein Europäer ist, ein europäischer Jude nebenbei gesagt, der unter furchtbaren Umständen aus seiner Heimat Ungarn fliehen musste.
Damals?
Im zarten Alter von einem Jahr mit seinem Vater. Ganze Familie aus Auschwitz heil raus, ganze Familie aus Europa heil rausgekommen. Mhm. Hat in den USA eine super Karriere hingelegt. Schatten-CIA ist... sagt nicht ganz, was das für eine nicht so schwache Organisation ist, die weltweit tätig ist, die der CIA durchaus Konkurrenz machen kann, die weltweit Berichterstatter hat, beste Verbindungen in die CIA, beste Verbindungen ins Militärgeschehen, beste Verbindungen in alle Thinktanks und ins Weiße Haus. Wenn George Friedman, der ja auch New York Times Kommentator ist, das ist die Zeitung aller Zeitungen in den USA, nicht vergleichbar mit der Washington Post, schon jetzt gar nicht, nachdem sie verkauft worden ist. Das ist eine Medieninstitution, da kommentiert er regelmäßig. Das ist ein Kenner erster Klasse und dieser nette Europäer, wofür ich ihm nur dankbar bin, hat den Europäern teilweise in den Hintern getreten. Er hat auch jede Menge amerikanischer Propaganda gemacht. Er betreibt das, er verdient sein Geld, er ist einigermaßen wohlhabend geworden mit seiner Arbeit, sicher nicht mit ganz ehrenwerter Politik, die er so vertritt, aber er hat etwas sehr Wichtiges getan. Er hat den Europäern in dieser wichtigen Stunde, das ist eine wichtige historische Stunde, in der wir gerade stehen, eine Entscheidung, ob wir unsere eigenen Interessen in der Lage sind wahrzunehmen und dank der versammelten multikriminellen Korruption unserer NATO-Regierung sind wir eben nicht. In der Lage, diese Interessen dringend gegenüber Washington klar zu vertreten und schon gar nicht einheitlich, sagt er, wenn ihr das nicht schafft, dann blüht euch was. Und grinst gleichzeitig sein amerikanisches Publikum an und sagt, keine Sorge, Europa, da kann was passieren, wir organisieren das gerade, aber Amerika wird es nicht treffen.
Trifft uns nicht. So.
Aber das ist natürlich toll für europäische Ohren, deswegen kann ich jedem Europäer nur raten, diese Rede in voller Länge, 1,20 oder wie viel, mit den Fragen. Und in den Fragen nach der Rede, da kommen die knallharten, tollen Antworten. Gerade dieser letzte Teil ist besonders wichtig. Daraus kommt übrigens auch die Auskopplung auf Deutsch, die wir kennen in Höhe von 12 Minuten. Und da sagt er eben ganz klar, Grundstrategie der USA ist, Deutschland und Russland zu trennen. Ich erinnere an die Geburtsstunde der NATO, als der damalige erste NATO-Generalsekretär Lord Ismay gesagt hat, die NATO ist dazu da, ich skandiere das immer gerne, nicht? Amerika in Europa halten, Russland raushalten und Deutschland unten halten. Nicht? Das ist das. Keep Germany down. Ja, das war's. Und Russia out. Und es gibt Analysten, ich habe das an diesem Platz schon öfter gesagt, die sagen, berufene Leute, diese These gilt noch heute. Sie ist weiterhin programmatisch für die NATO-Politik. Deutschland unten, Russland draus.
Müsste man da nicht eigentlich
über deswegen meine ich, wir müssen das Gegenteil machen.
Ja. Müsste man da nicht eigentlich über die Kriegsgründe der letzten 100 Jahre mal genauer nachdenken, wenn so ein exponierter Mensch mit wirklich Know-how hingeht und sagt, wir haben seit 100 Jahren nichts anderes versucht, wie die beiden Staaten gegeneinander auszuspielen.
Nicht nur die Kriegsgründe, sondern auch das Kriegsgeschehen. Mhm. Beides müssen wir gut angucken. Das nimmt natürlich einem Adolf wenig von seiner Schuld. Das ist keine Frage, die er da für Deutschland aufgehäuft hat. Das nimmt auch dem Kaiser Wilhelm nichts von seiner Dummheit und seiner Unfähigkeit, seinen eigenen Kanzler Bismarck zu würdigen. Auch das ist ein wichtiges Thema. Aber im Prinzip geht es darum, dass das natürlich mitbefördert worden ist, immerzu aus Amerika, mit Bankeninteressen, mit Schmiermillionen und so weiter. Und schließlich auch im Zweiten Weltkrieg natürlich mit ungeheuren Unterstützungslieferungen der USA an Stalin. Das ist das alte Motto. Das, was heute mit den Muslimen gemacht wird in Nah- und Mittelost, wo Muslime sich gegenseitig die Köpfe einschlagen und in Washington reibt man sich nur die Hände und sagt, Gott, sind sie wieder so wunderbar blöd. Ja. Und das passiert hier in Europa jetzt
auch. Ich fand einen wichtigen Punkt auch in dieser Rede, dass er quasi die Handlungsanweisungen für das amerikanische Militär erklärt hat, so nach Motto, wir können ein Land nicht besetzen. Irak hat 26 Millionen Einwohner, wenn wir mit 150.000 GIs dahin gehen, können wir die Armee vielleicht besiegen mit unserer Waffentechnologie, aber wir können das Land nicht besetzen. Ziel der Amerikaner ist es immer, die Völker untereinander so aufzuhetzen, Sunniten gegen Schiiten und so weiter, dass die quasi von hinten die Fäden ziehen und das Land sich selber bekriegt. Sehen wir jetzt im Irak, sehen wir in Afghanistan, sehen wir in Libyen, sehen wir im Jemen, sehen wir überall, wo das passiert. Da müsste doch jeder investigative Journalist vom Spiegel oder sonst wo aufspringen auf den Zug und sagen, hallo, habt ihr überhaupt gehört, was der gerade gesagt hat?
Im Gegenteil.
Ich reite immer wieder auf dieser
Journalisten. Aber das ist ja vollkommen richtig, darauf rumzureiten, weil es das zentrale Kernthema ist. Ja. Wir brauchen die vereinigten Anstrengungen der Medienmafia, um die Finanzmafia-Pläne durchzuziehen und die Energiemafia. In der Ukraine ist es auch intensiv die Energiemafia und am Schluss steht natürlich immer im Raum die Rüstungsmafia. Denn wann immer es knallt, verdienen die Herren sofort. Das ist so ungeheuerlich viel Geld, das da über die Bühne gereicht wird, dass die natürlich sagen, das müssen wir machen, das sind unsere Boni der nächsten Jahre. Es schied egal, welche Völker da verheizt werden. Es ist ja nicht unser amerikanisches Volk. Und noch haben diese mafiotischen Konzernkartelle alle ihre Wahlhauptstadt in Washington. Und Washington soll ja Lord Friedman unbeschädigt bleiben. Also geht das diesen Weg. Und wir in Europa sollen die nächsten Leidtragenden sein. Das muss uns klar sein. Und wenn mein Feind plant, er möchte mich von einem bestimmten großen und grundsätzlich freundlichen Nachbarn trennen, dann sollte es mein, nicht nur deutsches, sondern auch französisch, italienisch, spanisch und sogar englisches Interesse sein, britisches, zu sagen, nein, 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 diesem Freund, diesem Nachbarn in Europa werden wir uns freundschaftlich zuwenden. Auf gar keinen Fall negativ. Wir bedienen doch zunächst mal auf gar keinen Fall solche Interessen. Das war nebenbei gesagt, glaube ich jedenfalls, korrekt zu interpretieren, der heimliche Sinn dieser Friedman-Rede. Er wollte uns aus den Sesseln kriegen, weil sonst die Heimat seiner Eltern, seine Heimat, kaputt gehen könnte. Das ist das, worum es ihm ging. Und das hat er geschildert, damit, indem er eingangs seine furchtbare Flucht in einem Schlauchboot über die Donau unter MG-Feuer und bei einer Leuchtmunition, die Szene erhellte, das ist eine Erzählung, die er nur von seinem Vater kennt.
Klar, er
hatte ein Schlafmittel bekommen und schlief. Seine 9-jährige oder 10-jährige Schwester nicht. Die hat alles erlebt. Kindheitstraumen, ja, klar, Traumata sind das. Ja. Ne? Also so ist das zu verstehen. Sehr dankenswert, diese Rede. Hochinteressant, dass unsere Journalistik das gar nicht begriffen hat, was das auch wäre, wenn man als kritischer Journalist überhaupt nur darauf hinweist, dass es das gibt, weil man weiß, das frisst sich dann durch einzelne neue Bevölkerungskreise, die an die Wahrheit kommen, an die Tatsachen kommen, durch und könnte aufklärend wirken. Nicht mal das tun sie. Also die Feigheit ist auch ungeheuer im Journalismus heutzutage.
Kommen wir zum Schluss zum Ursprungsthema zurück. Also Ukraine, Situation momentan Minsk 1 bis 35, keine Ahnung, Waffenstillstandsabkommen wird permanent unterbrochen. Mir kommt es so vor, als wenn die Regierungstruppen eine Schlappe nach der anderen einstecken müssen. Hunderttausende ukrainische Wehrpflichtige und Soldaten desertieren, quittieren den Dienst, hauen ab, flüchten nach Russland und so weiter. In der Zwischenzeit, während diesen ganzen Ruhephasen wird das Militär neu strukturiert, wird neu organisiert, Waffen wird reingeschoben von Seiten der Amerikaner. Was wird jetzt passieren in der nahen Zukunft, also jetzt Anfang 2015 bis Mitte 2015? Wird jetzt weiter an der Eskalationsstufe geschraubt, neuer False Flag Anschlag und so weiter? Was glaubst du, was wird jetzt auf uns zukommen?
Das ist das, was ich leider kommen sehe. Nicht? Es ist einfach, weil die Finanzsituation nicht bessert, weil die Regierungen unter Druck gehalten werden müssen, Milliarden in diese boni-gierigen Hände hineinzuschieben, über Herrn Draghi in der EZB und andere Mechanismen. Deswegen muss hier ein Krieg vom Zaun gebrochen werden, der jetzt in dieser Woche, Anfang dieser Woche, durch Artillerieüberfälle von Kiewer Truppen auf das selbsternannte Volksrepublikgebiet angefangen hat. Und das wird so weitergehen. Es wird schlimmer weitergehen. Mariupol wird unter Druck kommen. Selbstverständlich haben die Volkswehren vorgearbeitet, um diese Stadt einzunehmen, weil das strategisch wichtig ist für die Anbindung der frisch nach Russland gelangten Krim an das russische Gebiet, weil eine Kertschbrücke irgendwas zwischen 4 und 8 Milliarden Dollar kosten würde. Die hat Russland nicht, also macht man das auf dem Landweg. Den Vorwand wird Kiew schon liefern. Ich weiß nicht, ob allen Beteiligten klar ist, was einem hochmögende Russen gerne im persönlichen Gespräch erklären auf dem Regierungsniveau. Die sagen, was glauben Sie, wie viel Zeit brauchen wir, um Kiew einzuverleiben? 48 Stunden? 24 oder 36? Mhm. Und das ist das Thema, worüber wir reden. Am Ende steht die ganze Ukraine zerrissen da, möglicherweise fällt sie ganz an Russland, wenn wir es wirklich so weit treiben wollten. Und das wird Russland sehr spät tun, solange bis das Volk geradezu dankbar ist, weil es mehrfach ausgeraubt worden ist inzwischen, nicht nur von Janukowitsch. Die neue Regierung nach dem Putsch, die beiden Regierungen, haben viel schlimmer agiert. Der Nationalgoldschatz ist gestohlen, gleich wenige Wochen nach dem Putsch schon. Putsch. Niemand geht da hinterher. Soweit, dass die jetzige Finanzministerin gesagt hat, wo ist unser Gold? Keine Antwort, aber auch kein Bericht. Kein einziger Bericht in unseren westlichen Medien, wo das Zeug hin ist. Wäre Leichtigkeit für den Springer Verlag, das rauszufinden, der bekanntlich mit großen Scheckbüchern operiert, wenn irgendwelche Lügen verbreitet werden sollen. Aber in solchem Fall, um Gottes Willen, nicht? Da sei ja die Atlantikbrücke davor. Unter diesen Umständen rechne ich eben mit einer kriegerischen Ausweitung. Es wird sehr viel Klugheit und Zurückhaltung erneut aus Moskau bedürfen, um nicht zu früh einzusteigen. Aber es gibt auch kein Zögern, wenn das massakerartig sich ausweitet, einzelne Gebietsstriche dazuzunehmen. Wir dürfen sehr gespannt sein, was jetzt in Dniepropetrovsk passiert, wo man ja den hochmögenden Massenmörder Kolomoyski, ein Mann übrigens mit einem israelischen und einem schweizerischen Pass, abgesägt hat seitens der Kiewer Regierung.
Es gab einen internen Machtkampf, ja, Poroschenko.
Dieser Machtkampf dauert in diesen Stunden an, denn ohne die Mafia-Truppen von Kolomoyski ist ein geordneter Kampf um den Donbass nicht möglich für Kiew im Moment. Das ist klar. Amerikaner, NATO haben gar kein Interesse daran, Kiew mit viel Geld auszustatten. Auch deshalb übrigens nicht, weil ständig gestohlen wird. Also die Korruption hat ja ein Ausmaß angenommen in der Ukraine, das einfach nicht mehr klar ist. Das Schönste ist dieses hilflose Herumgerudere von unserem ehemaligen Kanzlerkandidaten Steinbrück, der sich erst einem Panel anschließt, das offenbar ganz gut bezahlt ist, nämlich von korrupten Oligarchen. Und dann plötzlich Manschetten bekommt, weil die Medienreaktion doch nicht so ganz positiv war. Und er sich erinnert noch, wie er als Kandidat geschlachtet wurde, wegen seiner exorbitanten und etwas zwielichtigen, wie soll man sagen, Rednerhonorare. Ich weiß nicht, ob 40 oder 30 Minuten von Herrn Steinbrück 15.000 Euro wert sind. Ich glaube nicht, aber er hat sie bekommen. Und er hat nachher sehr viel davon spenden müssen. Ob er es getan hat, weiß ich nicht. Jedenfalls, er hat, glaube ich, befürchtet, dass man ihn wieder mal schlachten könnte und hat dann auch noch nachgeschoben, seine Kanzlerkandidatur sei eine schlechte Idee. Also ich weiß nicht, wie lange die SPD einen solchen Mann noch ertragen kann. Ja? aber insgesamt ist es oberpeinlich und für die Ukraine allerdings ist es oberblutig. Das ist das, was zu Buche steht. Und warum ist das so? Weil unsere Regierungen eine korrupte Politik verfolgen, eine schwache Politik, weil sie eben George Friedman nicht zuhören wollen und nicht aus dem Sessel kommen und sich nicht besinnen, dass wir Europäer sind. Wenn wir schon unsere Nationen nicht mehr ernst nehmen wie Frau Merkel, dann sollten wir jedenfalls Europa ernst nehmen. Und auch das bekommt sie nicht hin. Und dann frage ich mich, was dieses Regieren hier noch soll und welche Berechtigung es noch hat.
Letzte Frage zum Schluss. Wenn du dir jetzt vorstellst, dass irgendein Mainstream-Journalist auch von der Chefetage zufällig auf unser Interview stößt und du ihm am Schluss einen Satz mitgeben könntest, was würdest du denen sagen, so ihr in eurer Position, ihr müsstet dafür sorgen, dass...
Ihr müsstet dafür sorgen, dass die Völker ihre Interessen wahrnehmen können, weil sie gut und tatsachengemäß informiert sind. Ich bin ja kein Freund der Wahrheit, ich bin ja mehr ein Freund der Tatsachen. Weil Wahrheiten findet jeder selbst raus und manche tun das im Gebet. Aber in der Politik brauchen wir Tatsachen, da sind wir dringend angewiesen, sonst ist unser Urteil eingetrübt. Und wenn hier Journalisten was Gutes tun wollen, dann könnten sie wenigstens eine Wahrheitsmischkalkulation oder eine Tatsachenmischkalkulation einführen, dass sie sagen, an manchen Stellen gebe ich auch interessante Tatsachen weiter. Und ansonsten muss ich wahrscheinlich, um mein Gehalt zu bewahren und meine Position weiterlügen. Das wäre schön, wenn wir zumindest auf eine Mischkalkulation kommen könnten.
Christoph, ich danke dir sehr für das Gespräch. Ich würde sagen, das machen wir vielleicht öfter. So alle halbe Jahr spätestens oder so, könnte ich mir gut vorstellen. Ja. Deine Analysen finde ich immer sehr, sehr pointiert. Und dir alles Gute auf deinem weiteren Weg.
Danke,
freue mich aufs nächste Mal.
Danke.
Ja, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Interesse. Ich freue mich aufs Einschalten beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Steinzeit TV. Bis dahin alles Gute und vielen Dank.